Entschuldigung, ist Ihr Ithaka?
Odysseus sieht bunt, ein Podcast in drei Farben.
Am Anfang steht immer ein Zitat. La sede precisa del mio destino, io, alla fine, l'ho scoperta. Il destino noi ce lo portiamo qui, con noi, tra il panciotto e la camicia. Vuole rendermi un servigio? Annunci a tutti che la parte più solitaria, più eroica, più fatale della vita di Ulisse, Odysseus geht in sich. No, non dica nulla, è un segreto troppo pericoloso che non conviene divulgare.
Schließlich habe ich entdeckt, wo genau mein Schicksal sitzt. Wir tragen unser Schicksal hier bei uns, zwischen der Weste und dem Hemd. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Verkünden Sie allen, dass der einsamste, der heroischste, der verhängnisvollste Teil des Lebens von Odysseus geht in sich. Nein, sagen Sie gar nichts. Es ist ein zu gefährliches Geheimnis, das wir gar nicht erst verbreiten wollen. Diese Worte stammen aus dem Theaterstück Capitano Ulisse des italienischen Autors Alberto Savinio, das Mitte der 1920er Jahre entstanden ist, aber erst 1938 uraufgeführt wurde. Ausgehend von Savinios Text haben Studierende der Universität Stuttgart im Pandemiewinter 2020/21 die Fährte des wohl berühmtesten Helden der westlichen Mythologie aufgenommen. Was Sie auf der Spurensuche gesehen haben, ist kein Geheimnis, sondern Gegenstand eines Podcasts in drei Folgen. Odysseus sieht bunt, weil er, so Alberto Savinio, keiner dieser Farbenblinden auf das Schwarz-Weiß ihrer Heldenhaftigkeit beschränkten Heroen ist, sondern eben einer, zwischen dessen Weste und Hemd es immer wieder anders aussieht. In unserer zweiten Folge hat er Buchdurst. Es sprechen Lara May Leisner, Ramona Jessica Lambor, Sophie Rupp und Isabel Sobeck.
Willkommen zurück. Unsere heutige Folge heißt Buchdurst und steht unter der Farbe Blau. Mein Name ist Mona und in dieser Folge geht es um Odysseus und den Mythos des Reisen. Im Fokus dieser Betrachtung liegen die italienischen Schriftsteller Gabriele D'Annunzio und Alberto Savinio und ihre Sicht auf den antiken Helden Odysseus. Heute haben wir gleich drei Experten zu Gast. Frau Dr. Beck, welche ihre Doktorarbeit über den Mythos von Odysseus im Wandel der Zeit schrieb, Frau Dr. Phil Leis, welche an der Universität Heidelberg im Bereich der Italienistik lehrt und unser dritter Gast, Frau Dr. Phil Robb, eine Kunsthistorikerin mit dem speziellen Teilgebiet der Kunst des Futurismo. Das Thema Reisen hat uns in dem letzten Jahr 2020 stark beschäftigt und wird es wohl auch noch dieses und die nächsten Jahre. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Reisen nur noch eingeschränkt möglich war. Viele Menschen mussten auf ihren Urlaub im Ausland verzichten und Reisen im eigenen Land boomte. Die Pandemie zeigt, wie wichtig Reisen für den Großteil der Gesellschaft geworden ist, geradezu unverzichtbar. Reisen als Thema der Literatur ist schon lange bekannt und wurde von jeder Epoche unterschiedlich verarbeitet. Im 18. Jahrhundert war Reisen nur den Privilegierten vorbestimmt. Mit der Absicht, die Welt zu erkunden, neue Erfahrungen zu machen oder auch einfach sich auf die Suche nach dem eigenen Ich zu begeben. Dies änderte sich mit der Jahrhundertwende. Die Industrialisierung brachte einen Wandel herbei, welcher durch eine bessere Infrastruktur und bessere Verkehrsmittel eine schnellere Fortbewegung erlaubte. Bis ins 19. Jahrhundert reisten vor allem Männer zu Fuß, privilegiert auch mit dem Pferd oder der Kutsche sowie dem Schiff. Auf Reisen begab man sich damals vor allem aus dreierlei Gründen: des Berufs, der Bildung oder der Entdeckung wegen. Im 19. Jahrhundert veränderte sich das Reisen. Es war nicht mehr Privilegierten und Männern vorbehalten, Auch andere konnten in kürzerer Zeit größere Entfernungen überwinden. Im 20. Jahrhundert revolutionierte die Erfindung des Automobils und des Flugzeugs das Reisen. Und aus einem Privileg wurde mit der Zeit ein Hobby. Die Kehrseite, die die Autoren des 21. Jahrhunderts thematisieren, ist die entstandene Schnelllebigkeit, Entfremdung und Oberflächlichkeit. Wie man also sehen kann, verändert sich die Idee des Reisens im Wandel der Zeit und wird von den Autoren verschiedener Epochen in einem ganz eigenen Licht abgebildet. Das zeigen uns auch die Schriftsteller Gabriele D'Annunzio und Alberto Savinio. Jetzt habe ich aber genug geredet. Ich begrüße Sie, Frau Dr. Beck, und freue mich, dass Sie Interesse haben, an dem Podcast mitzuwirken.
Guten Tag, Mona. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne.
Wobei ich sagen muss, dass es doch schon eine ganz schöne Odyssee war, hierher zu kommen. Mit Maske den ganzen Weg zu bestreiten, ist immer schon so eine Sache. Aber wenn man dann auch noch mit seinem unfassbar schlechten Orientierungssinn gesegnet ist wie ich, dann wird die Reise so richtig beschwerlich.
Oh, das ist ja ärgerlich. Können Sie uns erklären, was das allgemeine und hochaktuelle Thema Reisen mit Odysseus zu tun haben soll?
Natürlich. Reisen kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Fahrt oder Aufbruch, dass sich auf den Weg machen oder unterwegs sein. Heute wird das Reisen vor allem mit dem Verreisen in Verbindung gebracht. Die Menschen wollen sich erholen, Dinge erleben oder Neues kennenlernen. Als eine der bekanntesten Reisen gilt die Odyssee, die Irrfahrt Odysseus über das Meer. An dieser Stelle dürfte dann auch den Zuhörern klar werden, warum wir Blau als Farbe für unseren heutigen Podcast gewählt haben. Odysseus gilt als einer der bekanntesten Helden der griechischen Mythologie und die Odyssee als eine der bekanntesten Reisen. Er, Odysseus, war der König von Ithaka, einer griechischen Insel in der Ägäis, und kämpfte der Sage nach gegen Troja. Es vergingen viele Jahre, bis die Griechen einen Sieg verbuchen konnten, und noch viel mehr Zeit, bis Odysseus zu seiner Frau Penelope zurückkehren konnte. Dass er und seine Gefährten es sich während der Reise, der sogenannten Odyssee, mehrmals mit den Göttern verscherzten, machte es ihnen schwer, die Reise erfolgreich zu beenden. Daher steht eine Odyssee sinnbildlich meistens für einen Weg mit Hindernissen, der beschwerlich sein kann und wird auch noch in unserem aktuellen Sprachgebrauch verwendet. Natürlich ist das alles nicht wörtlich zu nehmen, weil keiner von uns ist aktuell auf einer insgesamt 20-jährigen Reise.
Insbesondere mit den zweiwöchigen Aufenthalten in Quarantäne.
Ja, das ist wohl wahr. Da wäre man tatsächlich am Ende mehr in Quarantäne als auf Reisen. Aber zurück zum Thema. Wie schon gesagt, steht der Begriff Odyssee auch sinnbildlich für eine sehr schwere Reise. Wir können das jetzt auf zwei Arten interpretieren, wenn wir uns auf unsere aktuelle Situation beziehen. Einmal der Fakt, dass Reisen in Zeiten von Corona unglaublich beschwerlich ist und sehr viele Hindernisse bereithält, wenn man sich dazu entschließt, dieses Abenteuer auf sich zu nehmen.
Ja, das stimmt, dann habe ich auch schon gedacht. Die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man beachten muss, die Hygienekonzepte, die man befolgen muss und so weiter.
Ganz genau. All das ist schon sehr beschwerlich und so dauert eine Reise aktuell auch schon mal länger als normalerweise, auch mit der Planung und allem drum und dran. Man begibt sich dann also tatsächlich auf eine kleine Odyssee. Die zweite Variante der Interpretation, die ich hier anbringen möchte, ist die der Gesamtsituation mit Covid-19. Angefangen hat das Ganze weit weg von uns und zu Beginn hätte keiner gedacht, dass es sich so entwickeln würde. Und selbst als die erste Welle kam, haben wir es noch verhältnismäßig locker genommen und dachten, dass wir dadurch gut durchkommen würden und auch schnell wieder rauskommen würden.
Wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie gerade darauf hinweisen, dass weder Odysseus noch seine Weggefährten dachten, so lange für die Heimreise zu brauchen, korrekt?
Ja, absolut. Natürlich kann man jetzt hier anbringen, dass der Vergleich etwas hinkt, da Odysseus' Heimreise natürlich auch von einigen schönen Abenteuern geprägt war und nicht eine einzige Tragödie. Er hat vieles erlebt und neue Dinge entdeckt. Aber andererseits hat uns diese Zeit ja auch einiges Positives gebracht, auch wenn es keinesfalls leicht fällt, das immer zu sehen.
Ja, da stimme ich zu. Wir haben mehr zu uns selbst gefunden, uns selbst besser kennengelernt und entdeckt, uns Zeit für uns selbst zu nehmen. Dinge gefunden, die wir noch gar nicht kannten und die uns erfüllen.
Ganz genau. Und dennoch ist das beschwerlich und kein leichter Weg und schnell geht so etwas definitiv auch nicht.
Okay, ich verstehe. Der Vergleich ist dann ja tatsächlich sehr passend. Aber könnte man nicht den Kampf, den Odysseus gegen Troja geführt hat, auch mit unserem Kampf gegen das Virus gleichsetzen?
Nicht ganz, denn die eigentliche Schlacht um und in Troja finden wir nicht in der Odysseus, sondern in der Ilias, die eben die Vorgeschichte zur Odyssee beinhaltet. Aber wie schon gesagt, das Ganze darf auch nicht zu wörtlich genommen werden und ebenfalls muss stets bedacht werden, dass die Zeiten und die Situationen völlig unterschiedlich sind. Und mal abgesehen davon, dass die Geschichte um die Odyssee auch nach wie vor eben immer noch nur das ist, eine Geschichte. Das Epos, so wird diese Textgattung genannt, stammt vom griechischen Dichter Homer aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und stellt die Fortsetzung der Ilias dar, welche die Geschichte der Zerstörung Trojas beschreibt. Insgesamt besitzt die Odyssee 24 Gesänge, welche aus 12.200 Versen besteht. Damals wurden Epen mündlich verbreitet und erzählten von mythologischen und märchenhaften Handlungen. Das klassische Versmaß der griechischen Epen war das Hexameter, in welchem die Irrfahrten des Odysseus ebenfalls verfasst sind. Und die Rhapsoden, das waren sogenannte, also wurden die wandernden Sänger genannt, gaben diese Geschichte weiter und trugen diese vor, da damals eben nur wenige Menschen lesen konnten.
Okay, das waren nun einige Informationen, alle höchst interessant. Das Odysseus-Bild wird im Laufe der Zeit von verschiedenen Autoren unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Dabei steht vor allem das Bild des Helden und der Umgang mit dem Mythos im Vordergrund. Dann gehen wir doch an dieser Stelle direkt einmal zu unserer nächsten Expertin über. Was hat es mit dem Übermenschen bei D'Annunzio auf sich?
Wie viele andere Dandys auch, war Gabriele D'Annunzio Dichter und vertrat seinen Stil auch literarisch. Der sogenannte Dandyismus stellt eine Lebenseinstellung dar und bezeichnet im Allgemeinen den Wunsch und das Warten auf den Übermenschen, der den Zeitgenossen übermenschliche Ziele weisen könnte. Besonders interessant ist auch, dass D'Annunzio sich selbst viele Jahre lang als Übermensch mit einer eigenen Mission betrachtet hat.
Ich verstehe. Und woher kommt die Idee des Übermenschen?
Die Idee des Übermenschen, die Gabriele D'Annunzio inspirierte, ist in die deutsche Literatur einzuordnen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche entwarf die Idee, dass es die Aufgabe des Menschen sei, sich zu einem Idealmenschen, einem überlegenen Menschen zu entwickeln. Gabriele D'Annunzios Übermenschentum oder auch Superumismo verdankte er also der Lektüre dieses deutschen Philosophen.
Das wirkt ja beinahe so, als wäre dieses Bild eines Übermenschen ein Mythos.
Ja, ganz richtig. Man kann durchaus sagen, dass Gabriele D'Annunzio sein gesamtes Leben über an seinem eigenen Mythos gearbeitet hat. Er verherrlichte seine Schwächen und Laster als Zeichen eines höheren Geistes, dem alles erlaubt ist, und inszenierte sich als Übermensch. Der Mythos vom Übermenschen gestattete es ihm, seinen individuellen Regungen die Wirkung großer öffentlicher Tugenden zu verleihen. Doch eben auch in seiner Literatur thematisierte er seine Vorstellung des Übermenschen. In dem Gedicht L'incontro con Ulisse finden wir diese Ideen der Figur des Odysseus, der den Übermenschen verkörpert.
Wie äußert sich der Superumismo d'Annunziano in diesem Gedicht?
Das lyrische Ich erzählt davon, dass er und seine Gefährt Odysseus auf dem Ionischen See nördlich von Ithaka angetroffen haben. Dieser unternimmt zu diesem Zeitpunkt sein letztes Abenteuer. Zu Beginn sieht das lyrische Ich sich selbst und seine Gefährten als sogenannte Übermenschen an, realisiert jedoch zum Zeitpunkt der Begegnung mit Odysseus, wie sich das Ideal eines Übermenschen wirklich äußert. Dieser Glaube an den Übermenschen, welcher sich mit Gott auf eine Ebene stellt, ist typisch für den Dekadentismus, den D'Annunzio vertrat. Odysseus, der König der Stürme, schweigt und studiert die Winde bis ins Detail. Er ist auf alles aufmerksam und selbst der kleinste Wind fällt ihm auf, nichts entgeht seinem Blick. Er trägt einen Stoffhut und eine kurze Tunika, die ihm bis zu den Knien reicht. Er ist stark und kräftig und seine Augenlider bedecken einen Teil der lebendigen Pupillen. Das lyrische Ich und seine Gefährten bewundern Odysseus und unterwerfen sich ihm gewissermaßen, indem sie ihn direkt anreden und ihm mitteilen, dass für sie, wenn sie einen König wollen würden, nur er in Frage käme.
Das wirkt ja wie ein Wendepunkt in dem Denken von D'Annunzio, oder? Jemand anderen als erhabener betrachten, um mit dem Gedanken zu spielen, sich zu unterwerfen bzw. unterzuordnen.
Ja, tatsächlich. Die Vorstellung eines D'Annunzios, welcher sich Mythos zuwendet und die mythische Hauptperson als Übermenschen noch weit über sich selbst in Form des lyrischen Ichs akzeptiert, wirft eine gewisse Ironie in den Raum. Odysseus stellt für ihn das Sinnbild des einsamen Menschen dar, der niemandes Hilfe benötigt, um voranzukommen. Somit verwirklicht sich das Bild des Übermenschen in Odysseus und geht in den Mythos über, welcher für D'Annunzios Mentalität die Realität darstellt und sein Denken beschreibt. Odysseus fordert das Meer heraus, sucht neue Erfahrungen und setzt seinen eigenen Willen durch. Das lyrische Ich und seine Gefährten, von der Begegnung mit Odysseus gerührt, wollen ihm um jeden Preis auffallen, indem sie ihn immer wieder O Lertiade zurufen und ihn in höchsten Tönen loben. Dennoch ernten sie nur dessen Ignoranz. Diese Gleichgültigkeit des Odysseus ihnen gegenüber hebt das lyrische Ich hervor, indem er deren Fordern nach Aufmerksamkeit mit einem Schammarsch von Kindereien vergleicht. Lediglich die Stimme des lyrischen Ichs selbst und dessen Selbstvertrauen erregen letztendlich das Interesse des Odysseus, da diese vor Selbstsicherheit trotzt, wie es ein Übermensch eben tut. Das lyrische Ich schlägt Odysseus vor, dessen Bogen zu spitzen, um ihm seine Stärke zu beweisen. Odysseus hält ihn daraufhin für stolz und unerschrocken, und zu diesem Zeitpunkt wirken die beiden dann auch eher so, als würden sie um den Titel des Übermenschen gegeneinander kämpfen.
Was kann man sagen? Wer geht denn dann aus diesem Kampf als Sieger hervor?
Da es sich, auch wenn es so wirkte, nie um einen richtigen Kampf gehandelt hat, kann man nicht von Gewinnern und Verlierern sprechen. Die Begegnung mit dem Helden hat das lyrische Ich gelehrt, nur auf sich selbst zu vertrauen, auch wenn ihm seine Gefährten lieb waren und dass er selbst zu Größerem bestimmt ist. Odysseus stellt in den Augen des Dichters ein Symbol für die Macht und des Übermenschen dar, der das einsame Abenteuer auf dem Meer wählt. Das Odysseus-Bild gilt als zu erstrebendes Ideal mit dem Vorsatz, dieses zu überwinden. Als Übermensch verkörpert Odysseus, wie Gabriele D'Annunzio als Dichter selbst, den Propheten eines neuen Mythos. Also kann man festhalten, dass diese Begegnung eine lehrreiche Reise für das lyrische Ich darstellt.
Eine sehr interessante Darstellung, Odysseus. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag.
Sehr gerne.
Im gleichen Jahrhundert thematisierte auch ein anderer italienischer Schriftsteller den Mythos um Odysseus. Sein Name war Alberto Savinio. Man ordnet ihn der literarischen Bewegung des Futurismo zu, welche als erste europäische Avantgarde gilt. Der bereits thematisierte Dichter Gabriele D'Annunzio wird in die Epoche des Dekadentismo eingeordnet. An dieser Stelle möchte ich Frau Dr. Robb begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Mona und liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute zu Gast im Podcast zu sein.
Frau Dr. Phil Robb, können Sie uns etwas darüber erzählen, wie die Figur des Odysseus in Savinios Werk dargestellt wird?
In Savinios Theaterstück Capitano Ulisse kann man sagen, dass sich der Protagonist nicht nur zu einem Antihelden, sondern auch, wie bei D'Annunzio, zu einem Übermenschen im Sinne Nietzsches entwickelt. Hier sieht man deutlich, wie Nietzsches Werk einen gewissen Einfluss auf Alberto Savinio und seine Werke hatte. Ebenso wie auf seinen Bruder, den Maler Giorgio de Chirico. Capitano Ulisse schafft sich nämlich seine eigene Welt und erlangt seine Unabhängigkeit am Ende seiner langen Heimreise durch die gewonnene geistige Freiheit. Capitano Ulisse zählt zu den wichtigsten und bedeutungsvollsten Werken Savinios.
Sie sprechen von einer Darstellung des Helden als Übermensch. Darunter können wir uns etwas vorstellen, aber was bedeutet dieses Bild für die Gesellschaft jener Zeit?
Hier muss man in Betracht ziehen, dass als das Werk Capitano Ulisse 1934 veröffentlicht wurde, faschistische Ideologien verbreitet waren. In faschistischen Werken wurden besonders die Konzepte Heldenhaftigkeit und Großmut hochgehalten. Savinio hingegen verspottete diese Begriffe regelrecht in seinem Werk. Gleichzeitig thematisiert er Tod und besonders Enttäuschung, was nicht typisch war zu diesem Zeitpunkt. So verarbeitet Savinio die heldenverehrenden Inhalte des faschistischen Regimes auf eine neue und andere Art und Weise, anhand von metaphysischen Kapriolen und intellektualistischen Verrücktheiten. Subtil lässt sich eine Ablehnung zum faschistischen Regime aus diesem Theaterstück herauslesen. Die Kapriolen und Verrücktheiten des Werkes sollen dazu dienen, die bürgerliche Bevölkerung zu verblüffen, aber gleichzeitig auch vereinzelte, eingeweihte Gruppen von gewissen sublimen Ansichten einer Überintelligenz zu berauschen. Der Geist einer theatralischen Mode war hier vorherrschend. Bereits im Prolog des Dramas stellt der Autor die Figur des Odysseus und in der Folge den gesamten modischen Odysseus-Kult in Zusammenhang mit dem Verfahren der Entheroisierung. In Capitano Ulisse stirbt letztlich die Hoffnung des Helden auf das Glück im irdischen Paradies nach seiner Rückkehr zu Penelope. Er tritt gewissermaßen in ein normales Leben ein und muss sich neuen unbekannten Herausforderungen eigenverantwortlich stellen. So erscheint Odysseus am Ende des Dramas in einem normalen Anzug und nicht mehr im Kapitänsgewand. Er hat zu sich selbst gefunden und zur Selbstbestimmung.
Das heißt, man könnte auch von einer inneren Reise sprechen?
Ja, in diesem Werk werden zwei Arten einer Reise thematisiert. Die offensichtliche Reise, der Odyssee, und die innere Reise eines jeden Menschen, auch der Leser und Zuschauer.
Das finde ich bemerkenswert. Es steckt eben oft mehr dahinter, als auf den ersten Blick erkennbar. Wenn wir hier das Thema Reisen wieder auf heutige Zeit beziehen, sehen wir einen gewissen emotionalen Kontrast, oder?
Tatsächlich greift das Werk das in gewisser Weise sogar auch auf. Eine große Rolle in dem Werk spielt nämlich die Darstellung und Thematisierung der Melancholie. Savinio bedient bekannte Muster der Melancholie, aber bringt auch neue Methoden des Umgangs damit ein. Viel Ironie durchzieht den Text und gestaltet das Werk so interessanter und aufregender für den Leser bzw. für den Zuschauer. Paradigmatisch in diesem Sinn ist der Schluss der ersten Szene im zweiten Akt. Ich paraphrasiere hier. Der Zuschauer lässt sich entmutigt in den Sessel fallen, während Ulisse einen Moment lang unbewegt stehen bleibt und sich dann langsam auch auf einen Stuhl setzt. Er stützt seinen Ellbogen auf das Knie und legt das Kinn in die Hand. Er verharrt unbeweglich, mit traurigem, starrem Blick. Er sieht aus wie eine Statue, niedergedrückt von tödlicher Niedergeschlagenheit. Diese Haltung, die Odysseus hier einnimmt, sitzend und in die Wange, in die Hand gestützt, ist eine typisch melancholische, wie sie zum Beispiel auch sein Bruder Giorgio di Chirico in seiner Malerei darstellt. Man sieht also, dass dieses Stück reich ist an Kodierung der Melancholie. Es kommen sehr häufig plötzliche Stimmungswechsel ohne Anspruch auf Vollständigkeit vor. Oder Phasen, die eine depressive Stimmung verbreiten. Außerdem unerfüllbare Sehnsüchte, physische Versteinerung, ein starrer zu Boden gesenkter Blick, eine Blindheit für die Außenwelt und eine Konzentration auf die eigene innere Welt. Die Suche nach Einsamkeit, Realitätsverlust, Entfremdung und Todessehnsucht, um noch ein paar weitere Beispiele hierfür zu nennen.
Das bedeutet ja, das Werk hat einen noch aktuelleren Bezug, als ich dachte. Wie spannend, dass wir solche Aspekte heute herausfinden. Das Bild von Odysseus, das Savinio erschaffen hat, möchte den Helden in einem anderen Licht darstellen. Können Sie uns dazu noch etwas sagen?
Ja, das Bild ist von Savinios Auffassung beeinflusst, dass der Titel des Helden Ulisse geschadet hat. Für ihn ist er ein großer Unglücklicher. Er möchte ihm helfen, indem er ihn im Theater von dem Mythos befreit, welcher auf ihm lastet. Savinio sieht das Theater als Chance, Ulisse aus diesem poetischen Raum, den Zuschauern, von Mensch zu Mensch sozusagen, gegenüberzustellen. Dadurch will er ihn in die moderne Zeit bringen. Man kann sagen, er schubst ihn vom Mythos in die Moderne. Das Drama ist dafür der erforderliche Raum, um ihn in diesem Licht präsentieren zu können.
Vielen Dank, Dr. Föhrop. Dieser Aspekt ist sehr interessant, dazu gibt es sicherlich mehr zu sagen. Doch für unseren Podcast und die Darstellung und Gegenüberstellung reicht das. Und vor allem unseren Zuhörern, das waren nicht wenige Informationen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei den Gästen bedanken. Es hat viel Spaß gemacht, heute über Odysseus und den Mythos des Reisens zu sprechen. Das Bild vom mythischen Helden wandelt sich im Laufe der Zeit und auch zukünftig wird der Mythos nicht davon verschont bleiben, in die Gegenwart gezwungen zu werden.
Sie hörten die zweite Folge Buchdurst des Podcasts Odysseus sieht bunt. Konzipiert und gesprochen von Lara May Leisner, Ramona Jessica Lambor, Sophie Rupp und Isabel Sobeck. Die Klavieraufnahmen aus Claudio Monteverdis Oper Orpheus stammen von Stefano Cascioli.